Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Ja, wir sind in Berlin, direkt am Brandenburger Tor. Es ist der 10. November 2017. Noch recht früh am Morgen, 6 Uhr. Der Tag eher grau und verregnet. Man sieht hier drei Kräne, die in Stellung gebracht worden sind. Und es scheint sich was anzubahnen. Da kommen Tieflader um die Kurve mit drei Bussen. Aus diesen Bussen soll offenbar Kunst werden. Kunst im öffentlichen Raum. Zum Mikrokosmos der aufgerichteten Busse begrüßt sie Manuel Goggos. Ja, vor einigen Monaten hat der deutsch-syrische Künstler Manaf Albouni diese drei Buswracks in Dresden hochkant aufrichten lassen und hat einen regelrechten Furor in der Dresdner Bürgerschaft entfesselt, besonders in der neurechten Bewegung Pegida. Und jetzt, wo die Kunstinstallation in der deutschen Hauptstadt wiedererrichtet wird, fragt man sich natürlich, welche Symbolkraft das Monument in Berlin entfalten wird. Man muss sich das vorstellen, mitten im Herzen des politischen Berlin wird diese Aktion durchgeführt, werden diese Busse aufgerichtet und damit werden natürlich wirklich alle Blicke darauf gelenkt. Aber noch bin ich ganz alleine hier mit dem Sicherheitsdienst der Polizei, die hier wahrscheinlich immer Wache hält am Brandenburger Tor, den Fahrern der Sattelschlepper, den Kranführern. Und das ist, was uns eigentlich heute besonders interessiert, wie so ein Kunstwerk gebaut wird. Es ist also das Monument von Manaf Albouni under construction. Entschuldigung, darf ich Sie kurz was fragen? Sie haben die Busse abgeholt, oder? Gehören Sie zu den Fahrern?
Ja.
Wann sind Sie heute Morgen losgefahren? Also gestartet?
Oh, wir sind losgefahren um 2:25 Uhr. Wir durften ja nicht den direkten Weg fahren. Wir haben ja einen Streckenplan, der genehmigt werden muss. Das machen unsere Disponenten, die beantragen dann eine Genehmigung für die Fahrtstrecke. Und letztendlich hat Stadt Berlin hat diese Fahrtstrecke festgelegt. Und nach dieser Fahrstrecke sind wir heute Nacht gefahren.
Wo sind die eigentlich untergestellt gewesen?
Das darf ich nicht sagen. Ich habe in Dresden auch schon das Fahrzeug aufgeladen. Und wir haben damals schon Mundverbot gekriegt. Also ich sage da gar nichts zu. Okay, ich bin nur der Fahrer. Ich fahre von A nach B und alles andere halte ich mich da ganz schön raus.
Aber das heißt, Sie sind jetzt so ein bisschen in Warteposition, bis der Bauleiter kommt?
Bis der Bauleiter kommt, dann fahren wir rückwärts ran und dann werden die abgeladen und alles andere ist ja nicht in unseren Ermessens.
Jetzt begegne ich zum ersten Mal dem Bauleiter Robert Thiele vom Dresdner Kunsthaus.
So, Robert?
Ja.
Manuel, hallo.
Hallo Manuel, sehr grüßt. Ja, guten Morgen. Dann innerhalb der Absperrung nur mit Helm bitte, ja? Weil nicht, dass der Bus runterfällt, aber das sind Schellen aus 10 Meter Höhe, wenn da so eine Schraube Ihnen auf den Kopf fällt, das tut weh. Sich da so eine Größe machen können für mit Mütze oder ohne Mütze.
Die Frage ist, ob man das auch über den Kopfhörer drüber kriegt oder so.
Müsste eigentlich gehen.
Müsste gehen, ja. Hier der eine Sattelschlepperfahrer, der hat gesagt, er dürfte mir gar nicht sagen, wo sie die Busse abgeholt haben. Das wäre irgendwie geheim. Woran kann das liegen?
Das ist sozusagen interne Sicherheits. Politik, würde ich sagen, okay. Genau. Weil es nicht klar war, es nicht irgendwie mal, wie weit jemand geht, der das zum Beispiel dann verhindern will.
Transportieren will, ja, das ist richtig, das stimmt. Die Kranführer beraten sich gerade mit den Fahrern der Sattelschlepper, wie sie die Busse hier jetzt reinfahren, um sie am besten abladen zu können. Der Bauleiter Robert Thiele gibt Anweisungen.
Ist das der erste Bus oder welcher soll zuerst installiert werden?
Der mittlere geht zuerst raus.
Jetzt rollt der erste Sattelschlepper mit dem ersten Bus auf den Platz. Ein handelsüblicher Stadtbus, Sparkasse Bayreuth, mit einem Schild Betriebsrat außen drauf. Am Heck der Busse ist so eine Art Stahlkonstruktion angebracht, angeschweißt. Stahlträger eigentlich als Fuß.
1, 2, 3, 4.
Das sind 4.
Da ist ja nichts mehr drin. Kein Öl.
Ach so, die sind ausgenommen, die ausgeweidet.
Die sind ausgeweidet. Da ist kein Öl, kein Getriebeöl mehr. Also da hat man schon drauf geachtet, dass die sauber und in Ordnung sind. Also kein Getriebe, kein Motor und auch kein Öl. Das, selbst das Öl haben wir abgelassen.
Also das heißt, das sind Busgerippe eigentlich?
Das sind Busgerippe, ja, genau. Und die Spedition Schmidt darf die hin und her fahren.
Aber sie klingen alle sehr nordisch.
Wir sind aus Norden. Ja. Spedition Schmidt sitzt in Heide. Aha. Alteingesessener Betrieb. Ist schon, ich glaube, in der dritten oder vierten Generation. Familienbetrieb.
Bitte 4-5 Meter vor.
Ja, ja, natürlich.
Aber es ist ja auf Baustellen immer so, dass man auch so ein bisschen Zeit mitbringen muss. Ne? Manchmal muss man einfach warten.
Ja, oft so, ja.
Was machst du dann? E-Mails checken oder sich ein paar warme Gedanken machen, wenn man warten muss?
Ja, unterschiedlich.
An Butterbrot essen. Sie beide machen das zusammen mit den Krähen.
Ja. Und Sie machen? Es gibt keine Kräne.
Krane.
Das sollte man beim Deutschlandfunk wissen.
Sagen wahrscheinlich alle Leute falsch, oder?
Viele.
Aber es gibt einen dritten Kranführer. Was hat der für eine Aufgabe dann noch?
Er muss den Personenkorb dann nach oben bringen, zum Aushängen.
Wir sind ungefähr auf 6 Meter. 12 ungefähr sind sie.
Naja, ich kann da oben drüber mit dem Schirm und dann lasse ich mit der Winde kommen.
Genau.
Und kann ich da runterlassen.
Die Ketten, die kommen auf 6 Meter raus. Ja. Also auf der Hälfte vom Bus.
Ja.
So, somit müsstest du ja von hinten dann oben rüber.
Naja, das stellt mich hinten quer.
Aber wenn das geht.
Ist das denn für euch Kranfahrer jetzt ein besonders schwieriger Akt, so einen Bus von der Horizontale in die Senkrechte zu bringen?
Mit Zweckfahren geht das.
Ja?
Geht auch nur mit Zweckfahren. Alleine würde das nicht funktionieren.
Wie ist denn der Plan? Also man hängt die ein?
Vorne und hinten ein und dann hebt der eine Kran hoch, der andere entlastet.
Ah.
Und dann rüber und Absatz.
Okay, hört sich ganz einfach an.
Ja. Mich immer sieht gespannt, doch ganz einfach aus.
Ja? Okay. Also man kann das wirklich millimetergenau mit dem Kran hinkriegen. Muss man.
So Top-Leute hier. ARD und ZDF ist auch noch nicht hier, RBB auch nicht, auch nicht, ja.
Alle verschlafen, ja.
Das gibt im Norden ein altes Sprichwort. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Ja, das stimmt. Kennen wir auch.
Das ist bekannt, bei uns, der frühe Vogel kann nicht mal.
Bei uns jetzt auch ein Sprichwort.
Ne?
Ehrlich wird am längsten.
Das ist wohl wahr.
Ja, aber wer nicht klaut, der kommt zu nichts.
Tja, du hast die Wahl.
Mein Sohn hatte mal eine Antwort. Ich habe 5 Kinder, 2 Mädchen, 3 Jungs. Und dann kam er morgens mal nach Hause um 2, 3 Uhr und total angedüselt. Ne? Und nee, das ist jetzt nicht jugendfrei.
Okay.
Und da sagt er zu mir, sag ich zu ihm, mein lieber Freund, du musst nicht arbeiten. Oh ja, und ne, kaputt und bla bla bla. Ne? Und dann sage ich zu ihm, mein lieber Freund, wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Ja. Weißt du, was seine Antwort war? Papa, das ist ein dummer Spruch und das ist ein totaler Irrtum. Wer abends vögelt, kann morgens auch nicht fliegen. Deswegen aufstehen.
Und was haltet ihr von der Idee, so einen Bus so hinzustellen, als Skulptur, als Kunstwerk?
Schau, ist halt Kunst, wa?
Ich glaube einfach, ich habe da nicht Kunstverständnis. Für mich ist das keine Kunst. Also jetzt ist so. Für mich ist es keine Kunst. Ne? Das sind für mich 3 Schrotthaufen, die aufgestellt werden. Wer immer das auch bezahlt, das weiß ich nicht.
Na, der Steuerzahler, was denkst du denn?
Ja, ich weiß nicht, ist das so? Ich weiß das wirklich nicht.
Also in Dresden habe ich gelesen, das hätte 57.000 Euro gekostet, wobei das meiste Geld wohl in die ganzen Konzessionen, also was weiß ich, die Statiker müssen bezahlt werden, es müssen Gutachten gemacht werden, keine Ahnung, solche Sachen.
Ja, unsere Fahrerlaubnis kostet auch Geld.
Genau, ihr kostet Geld, ne? Also. Ich glaube, da geht das meiste Geld rein. Ich habe gehört, dass der Künstler selber sich überhaupt gar kein Honorar hat auszahlen lassen.
Das weiß ich nicht.
Also insofern...
Entschuldigung, wir wollten eigentlich die Gehänge tauschen. Können wir das noch machen?
Ja, bitte.
Jetzt werden die Kräne ausgefahren. Jetzt werden die Krane ausgefahren.
Habt ihr denn ein bisschen Heizung da drin?
Ja.
Ja?
Das würdest du da drin auch nicht aushalten, weil du die ja nicht bewegst.
Natürlich, ja. Was ist das für ein Kran hier?
Das ist ein 100-Tonner.
Wie weit lässt der sich denn ausfahren?
Ja, er hätte einen 60 Meter Ausleger. 60 Meter. Okay. Aber das sind jetzt 29 los.
Sag mal, und wie stimmt ihr beiden Kranführer euch ab miteinander?
Funkgerät.
Also richtig wie so Piloten aus dem Cockpit quasi.
Ja, ungefähr. Nur nicht so weit oben.
So, der Bus schwebt. Wird von vorne nach oben gezogen und hinten kippt er nach unten. Ist also jetzt in der Senkrechten gelandet. Man kann schwer den Eindruck beschreiben, wie das so aussieht, wenn so ein Bus einfach so in der Luft taumelt. So eine riesenhafte Glocke. Ja, man kann den Bus einmal von der Seite sehen, mit seiner rot-weißen Lackierung. Man kann ihn auch von unten sehen, wie die Benzinleitung, die Ölleitung, die Reifen, alles schon gut durchgerostet sind. Jetzt schwebt er gerade noch einen halben Meter über dem Boden. Und der Bauleiter gemeinsam mit den Handwerkern stehen um das Podest herum, um das jetzt genau einzufügen. Es ist da jetzt in diesen letzten Sekunden eigentlich vor dem Aufsetzen schon eine gewisse Nervosität zu spüren, in den Handzeichen. Ablassen, dann wieder hoch und dann wieder ablassen. So etwas abrupt werden diese Anzeichen. Auf jeden Fall eine hochkonzentrierte Mannschaft.
Der muss so kommen, damit ich zwischen die Krane komme.
Jetzt werden Fingerzeichen gegeben, der Kranführer möge den Bus absenken, weil er jetzt passt genau da angekommen ist, wo er hin soll. Wird jetzt in diese Stahlträger eingefügt und verschraubt.
Na, seid ihr denn zufrieden mit eurem Werk jetzt?
Sicherlich, hast du was anderes erwartet?
Nee, ich finde, es sieht super aus. Macht sich gut hier.
Na gut, das hat was.
Hat was, genau. Wann kann ich denn ein paar Fragen stellen? Meinst du, es würde jetzt gerade gehen, oder?
Ja.
Also wir stehen hier mit Robert Thiele, das ist der Bauleiter dieser Aktion. Was war für Sie jetzt als Bauleiter, der jetzt so ein bisschen das koordinieren soll, die größte Sorge heute?
Die größte Sorge war, dass wir mit dieser Genauigkeit sozusagen jetzt vielleicht aus zwei Bauteilen vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Das hätte jetzt nicht zu unlösbaren Problemen geführt, aber es hätte zu einer Verzögerung geführt. Wir hätten also heute ein bisschen länger gebraucht. Und so sieht es aber jetzt ganz gut aus. Ich wusste nicht genau, wie wird das jetzt sozusagen hier auf dieser größeren Platzsituation wirken, ob es dann vielleicht kleiner ist und sich verliert. Aber schon beim Setzen des Fundaments am Anfang der Woche machte das eigentlich einen ganz guten Eindruck.
Das ist ja so Millimeterarbeit. Echt Respekt vor den Kranführern. Die machen einen richtig tollen Job. Also Fingerspitzengefühl.
Ja, ich stehe hier mit dem Künstler Manna Falbuni, der jetzt die Baustelle seiner Skulptur selbst auch inspiziert. Wie sieht es für dich aus? Alles so, wie du das vorgestellt hast?
Ja, sogar besser, als ich es erwartet habe. Ne? Ich bin selber überwältigt, genauso wie wo es in Dresden aufgestellt worden ist. Und hier bin ich aber ehrlich gesagt noch mal mehr aufgeregter gewesen, weil ich ja hier nicht in die Planung involviert war.
Was erwartest du, wie jetzt das in Berlin wahrgenommen wird? Oder was erhoffst du dir?
Darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht, aber es ist gegen den Krieg. Und ich erhoffe mir natürlich, dass halt auch diese Diskussion hier weitergeführt wird. Ne?
Können wir doch mal gucken hier um die Seiten.
Kann man nicht so sehen.
Schauen Sie mal, das sind ganz normale Stadtbusse, oder?
Na, das sieht aber ganz anders aus. Oder die haben so lackiert, so blöde oder sowas, weißt du?
Der scheint aus Bayreuth zu sein, Sparkasse Bayreuth.
Aha, siehst du, das ist von drüben ist das. Ah, deswegen, ja. Deswegen kennst du die Dinger nicht in Berlin.
Weißt du? Ach so, das kommt Ihnen wirklich irgendwie seltsam das vor, die Art, wie die Busse sind.
Genau.
Wissen Sie denn, was hier stattfinden wird?
Nee, heute? Keine Ahnung. Du sagst es aus Bayreuth, das reicht mir schon.
Ja. Wo hast du die Busse herbekommen? Ich meine, wo nimmt man so Busse her, wenn man sagt, ich will jetzt mal drei Busse, ausrangierte Busse haben?
Gebrauchtbushändler. Ja, also es gibt einen Händler in der Nähe von Bayreuth, der gebrauchte Busse ankauft aus ganz Europa und der die dann wieder weiterverkauft. Und da habe ich die Busse her.
Ja,
Also einer ist aus Bayreuth und die anderen beiden sind aus Nürnberg.
Ihren Namen darf ich noch mal
Eberhard
erfahren?
Eberhard Boslett.
Und Sie sind an der Kunsthochschule in Dresden?
Ich bin Künstler und als solcher Lehrender an der Dresdner Kunsthochschule. Und Manna Falbunin studierte bei mir in der Klasse und ist auch Absolvent und danach Meisterschüler.
Und? Stolz auf den Schüler?
Ja, macht er gut. Ja. Deine gesamte Entwicklungslinie ist
konsequent also
und erfolgreich.
Auf jeden Fall traut er sich auch groß zu denken. Ja, also, da muss man erstmal drauf kommen, dass man sowas tatsächlich in die Welt setzt.
Das
oder?
Hat er vielleicht von mir, ja.
Ja?
Also, ja. Think big.
Ja. Das soll ja im Grunde einen gesellschaftlichen Prozess entzünden, einen Diskussionsprozess entzünden.
Ja, könnte man so sagen. Ja.
Was erwarten Sie, was hier?
Also wenn das irgendwo jetzt ganz bescheiden in einem Park stehen würde, ohne den zentralen, ohne Berlin, ohne Brandenburger Tor, ohne diese Reibung, ohne diese Behauptung auch, dann wäre es eine vollkommen andere Arbeit.
Welche Behauptung wäre das?
Dass es relevant ist, weil es ein großer Wille von vielen Beteiligten dazu gehört, initial natürlich erstmal vom Künstler selbst. Und dann, dadurch wird es eine Behauptung und daran kann man sich dann reiben, messen. Ja.
So, jetzt wird gerade der dritte Bus eingefügt. Damit wäre das Ensemble dann komplett. Man muss sich das so vorstellen, dass die Unterseiten der Busse, also eigentlich die unschönere, verrußte, schwarz verrostete Seite, Richtung Siegessäule weist, das heißt, wenn man so den klassischen Kamerablick auf das Brandenburger Tor wirft, dann sieht man davor diese Gerippe. Entschuldigung, darf ich Sie als Fotografen mal was fragen, als professionell sozusagen, ob das eigentlich leicht zu fotografieren ist?
Also nee, ist nicht, weil die zeigen hier die dunkle Seite. Wenn man jetzt also quasi das Brandenburger Tor Quadriga mit reinnehmen will, dann ist es also irgendwie keine gute, kein Gleichgewicht der Lichtverhältnisse.
Es kommen auch mittlerweile immer mehr Fahrradfahrer hier vorbei, die offensichtlich auf dem Weg zur Arbeit sind. Oder vielleicht die Kinder zum Kindergarten bringen. Und Jogger sieht man eine ganze Menge. Die alle, während sie hier vorbeilaufen, mal eben einen kleinen Schulterblick riskieren, was ist das, und dann vielleicht ein bisschen verwundert einfach weiterlaufen.
Ich bin Stadtindianer, ich laufe überall rum. Okay.
Was sind Sie, Stadtindianer?
Also, ja, so Stadtindianer. Damals gab es doch diesen komischen, der an der Ecke stand da. Wie ist der, Nante oder so? Der Eckensteher. Und ich laufe immerhin, ich brauche eigene Informationen, eigene Bilder. Ich habe keine Lust auf irgendwelche durchgeknallten Jugendlichen oder auf die Bespielung durch Bergmann mit seinen historischen Blockhütten und so weiter. Wir werden sehen.
Okay.
Wir haben es im Auge. Wir gucken jeden Tag, wir haben ein Auge drauf.
Sie fragen, was Sie davon halten, wenn Sie das so sehen?
Wir haben das schon in Dresden gesehen, aber es ist mal eine Aktion, die, ja...
Hoffentlich hilft sie.
Ja, es ist wichtig zu sagen, was in anderen Ländern oder in der Welt an sich passiert. Wir sind nicht alleine auf der Welt.
Ich finde den Platz auch sehr gut gewählt. Auch mein Brandenburger Tor, was ja nun seit 28 Jahren auf ist und mich jedes Jahr nach Berlin zieht. Ich muss es anfassen, weil ich immer noch nicht glauben kann, dass ich da in Freiheit leben kann, ja, mit meinem DDR-Trauma.
Emotional ist man doch sehr belastet von den 40 Jahren der Vergangenheit, eingesperrt zu sein.
Und deshalb wissen wir, was Unfreiheit bedeutet.
Ja. Aber ich meine, in Dresden ist das ja von gewissen Bürgern so empfunden worden, auch als Schandfleck der schönen Stadt und so weiter. So sehen Sie das hier gar nicht.
Ach, um Gottes Willen. Das ist doch Kunst. Und Kunst gehört in den öffentlichen Raum. Man muss auch darüber diskutieren. Klar, die haben ihre Meinung, Pegida. Aber Pegida, das ist für mich keine Option. Pegida, diese
ist eine Zeiterscheinung. Mehr wird es nicht werden. Und mehr ist es auch nicht. Sie nehmen über Flüchtlinge. Ja, was war in 45?
Wollen Sie auch was sagen?
Ich wäre der Meinung, man müsste es noch brutaler machen.
Und zwar?
Alles weg, was da an Deutschen draufsteht. Man könnte diese Schusslöcher reintun. Sie haben in Deutschland 1 Million Migranten. Warum sind keine Syrer da?
Auch so einem Künstler, der Deutsch-Syrer ist?
Ja, aber das interessiert. Was für Publikum ist hier da? Wie viele AfD-Leute haben in Berlin gestimmt? Warum sind keine Syrer da, die hier mit Booten halb tot angekommen sind? Die müssten jetzt da sein. Es ist ein Kunstwerk, das könnte jetzt weiß nicht wo sein. Es tut zu wenig weh.
Perfekt getimt. Zur Vollendung des Bildes kommt jetzt auch Shermin Langhoff vom Gorki-Theater, die Intendantin vom Gorki-Theater, Initiatorin, und kann uns vielleicht auch ein bisschen Auskunft geben, warum sie diese Installation unbedingt in Berlin sehen wollte.
So, wenn... Oh, wow, das Mikro ist auch schon an. Herzlich willkommen am Platz des 18. März. Herzlich willkommen kurz vor der Abnahme durch Sicherheit und Co. Sie dürfen sich bereits hier aufhalten, gleich kommt die Absperrung weg. Herzlich willkommen vor allem am Manapal Boni, denn wir begrüßen nicht nur Manaf, sondern sein Werk hier, das Monument, das ein Teil des dritten Berliner Herbstsalons ist, der morgen um 16.30 Uhr an eben diesem Platz eröffnet, wo neben dem Monument noch 99 weitere Künstlerinnen und Künstler mit den einfachen Narrationen von Integration, die uns heute angeboten werden, mit den Retropien neofaschistischer Bewegungen, denen wir uns widersetzen wollen, mit Kunst, mit künstlerischer Bearbeitung und zu der wir eintrittsfrei, wohlgemerkt, das gesamte Berliner Publikum einladen.
Darf ich Sie auch was fragen? Hallo, Manuel Gogos, Deutschlandfunk.
Freut mich, hallo.
Ich begleite das ganze Jahr seit heute Morgen 6 Uhr schon hier.
Oh!
Ja, also ich bin extra früher angereist.
Haben Sie was Warmes an?
Gut. Ich habe ein bisschen gefroren. Aber die anderen Kollegen auch, Kranführer und so, ich fand das interessant, einfach zu sehen, ob Kunst nicht auch so ein bisschen so eine schichtspezifische Sache ist. Weil ich habe die Kranführer auch gefragt, ob die ein Bewusstsein dafür haben, was sie hier eigentlich tun und was sie für eine Meinung dazu haben.
Ja.
Was meinen Sie, was sie gesagt haben?
Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, ob es die aus Dresden waren.
Ja, ja.
Zumindest wussten sie dann, dass es ein umstrittenes Kunstwerk ist. Das werden sie gewusst haben, nehme ich an. Und dass sie aber anständige Leute sind, die Geld verdienen mit Kranheben und dann eben auch Busse heben, wenn es um Busse geht.
Genau, also oder? Kunst wird hier wirklich auch mit Handarbeit in verschiedensten ausdifferenzierten Gewerken gebaut.
So ist das. Tatsächlich, also wir sind das im Theater ja gewohnt. Von meinen 180 Mitarbeitern sind 100 Techniker und Gewerksleute. Also da sind Schlosser dabei, da sind Tischler dabei. Insofern ist das für uns gar nichts Ungewöhnliches. Auch im Theater entsteht Kunst nicht irgendwie nur aus Köpfen und Konzepten, sondern
mit dem Fingerspitzengefühl
des Kranfahrers. So ist das.
Was hat Sie auf die Idee gebracht, das nach Berlin einzuladen?
Eigentlich erst durch die Rezeption in Dresden, durch diese rigide Anfeindung durch rechtsextreme identitäre Kreise, Pegidisten und diese...
Aber was denken Sie, was den Stachel ausmacht? Hat der Künstler einfach den falschen Namen?
Nein, ich glaube...
Verstehen
also,
Sie, was ich meine?
Selbstverständlich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass die identitären Kreise auf den Namen Manapal Boni reagieren und dahinter per se sozusagen versuchen, das zu füllen mit ihren Vorurteilen und ihrem Weltbild.
Es ist jetzt heute ein Tag nach dem Aufbau, richtig viel los am Monument, also rundherum Menschen trauben. Man kann ja auch ganz rantreten, weil die Absperrung weggeräumt worden ist. Und es scheint ziemlich Anklang zu finden, weil eigentlich kaum jemand vorbeigeht, ohne nicht doch ein Selfie zu schießen mit den Bussen drauf. Ich versuche mal zwei von den Mädels anzusprechen, die hier Selfies machen.
Sorry, may I ask you something? What do you think about those buses?
Well, I didn't even recognize they were there until I looked up. I was like, oh crap!
Darf ich euch was fragen, was ihr so davon haltet, von der Skulptur? Einfach, wie das auch wirkt, wie es da so steht?
Ja, es ist halt sehr groß, man kommt halt gar nicht drum herum und deshalb muss man sich da mal kurz nebenstellen, sich das anschauen und sich Gedanken drum machen.
Ja, ich finde es eine sehr nachdenklich machende
Skulptur und finde das gut, dass sie hier vom Brandenburger Tor steht.
Ich meine, das ist der zentralste Platz, den man sich vorstellen kann.
Ja, der ist ja auch sehr geschichtsbeladen und wir haben doch sehr viele Mitbürger, die mit der Geschichte außerhalb Deutschlands nichts zu tun haben wollen.
Oder mit der Gegenwart auch außerhalb Deutschlands.
Ja, ja, mit der Gegenwart, also der Aufarbeitung von Geschichte bis in die Gegenwart, die sehr kriegerisch ist. Und wenn sich diese Menschen hier überraschen lassen, auch ratlos sind, dann ist das gut.
So ein bisschen so ein Stolperstein, man kommt auch gar nicht drum rum.
Genau,
so.
Wer nicht gerne stolpern will, sondern nur ganz glatt durchs Leben kommen will, der geht an den Realitäten vorbei. Und da ist es sehr gut, dass hier so ein monumentales Hindernis steht. Wir machen hier gerade Abi-Treffen, 40-Jährige. Und unser Geschichtslehrer, der ja nicht mehr lebt, hätte sich gefreut, wenn wir das damals schon gesagt hätten.
Darf ich Sie was fragen zu den Bussen?
Ja, was wollen Sie denn wissen?
Wie das so auf Sie wirkt?
Also ich finde es schon einen absoluten Knaller, weil man kennt ja die Bilder aus den Medien, also sprich diese Straßenbarrieren in Aleppo. Und wenn jetzt diese gleiche Art, wie die Busse stehen, plötzlich in diesem ganz anderen Kontext zu sehen ist, jetzt hier mit dem Brandenburger Tor, dann rauscht das einfach so unmittelbar zusammen im Kopf, dass es halt einfach vom Herzen her möglich ist, so eine Brücke zu schlagen. Und das finde ich schon echt, dass es einen, so wie der Wind hier ist, ganz schön anbläst.
Es zündet sozusagen, das Kunstwerk.
Ja, und ich glaube, dass es auch mit daran liegt, dass es halt eine physische Präsenz hat, die nicht so einfach wegzuleugnen ist. Und wir stehen halt hier, weil es unsere Wahrnehmung ja auf dem, naja, so wie es die Busse aufs Hinterteil setzt, so stellt es halt auch die Wahrnehmung in so eine andere Koordinate rein.
Drei Wochen liegen nun hinter uns, in denen das Monument am Brandenburger Tor zu sehen war. Und alle haben berichtet, nicht nur das deutsche Feuilleton, auch die internationale Presse, selbst die New York Times, the whole world watching. Aber nicht nur die Profis, das Monument scheint auch zu so einer Art Publikumsmagneten geworden zu sein. Kaum ein Tourist, der sich die Gelegenheit zum Selfie mit den ragenden Bussen nehmen ließ. Und so wurde das Kunstwerk unendlich oft vervielfältigt und in unserem kollektiven Bildbewusstsein wird es sicherlich überdauern. Wir wollen jetzt mit dem Künstler Manaf Halbuni nochmal ins Gespräch kommen, welche Bedeutung das Monument in Berlin in seinen Augen entfaltet hat und wie auch das Projekt ihn als Künstler verändert hat. Hallo Manaf.
Ja, hallo.
Lieber Manaf, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das ganze Monument, das Kunstwerk, lebt ja eigentlich von einer verrückten Idee, nämlich Busse auf den Kopf zu stellen. Und ich wollte dich fragen, wie ist dir eigentlich ursprünglich diese Idee gekommen?
Also es hat ja alles mit einer Spielerei auf Photoshop angefangen. Also 2015 habe ich das Bild aus Aleppo gesehen mit dem hochstehenden Busse als Barrikade. Und dachte mir halt, oh Wahnsinn, was Leute machen, um ihr Leben zu schützen. Und dann kamen dann halt diese Gefühle. Und da habe ich angefangen, diese Busse aus dem Bild, also aus dem Originalen, da rauszuschneiden und habe die ja halt irgendwo reingeklebt.
Ne? Also das heißt, das hat alles mit einer Fotomontage eigentlich angefangen?
Genau. Und ich habe hier viele verschiedene gemacht. Das erste, was ich gemacht hatte, war dann tatsächlich Dresden vor der Frauenkirche, weil ich wusste halt, okay, da sieht es eh so surreal aus. Und habe es dann einmal online gepostet und gesagt, ja, meine neue Skulptur vor der Frauenkirche.
Also Fake News,
genau,
zu dem Zeitpunkt.
Ne? Einmal so ein Experiment. Während dieser Zeit, das waren irgendwie so 3 Monate, wo ich dann halt immer wieder mit einer neuen Position gespielt habe. Und am Ende war ich dann der Meinung, eigentlich ist es total schade, wenn diese Skulptur einfach nur auf dem Bild bleibt. Und ich war dann besessen davon, dieses Bild ins Reale zu bringen. Also habe ich angefangen, halt mit befreundeten Architekten und Statiker auch noch darüber zu reden, wie es denn möglich wäre, stabil im öffentlichen Raum so eine Konstruktion aufzustellen.
Es gibt ja Kritiker, die herausgefunden haben wollen, dass eigentlich diese Situation, wie die Busse als Schutzwall für die Zivilbevölkerung da aufgebaut worden sind, von einer IS-nahen Terrororganisation namens Harar al-Sham. Mhm. Ja? Also es seien Terroristen gewesen, die diese Busse hingestellt hätten. Das ist dir dann auch vorgeworfen worden. Was sagst du dazu?
Das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen. Während meiner Recherche habe ich ehrlich gesagt nie nachgefragt, wer die Busse wirklich aufgestellt hat.
Aber das heißt, das stimmt tatsächlich, dass es diese Organisation war und dass es eine terroristische Organisation ist?
Nein, die Organisation war es nicht. Mhm. Ja, also das haben auch schon inzwischen mehrere Leute bestätigt, dass es nicht diese Terroristengruppe war. Aber abgesehen davon ist Aleppo war da zu dem Zeitpunkt war ein Kriegsgebiet. Und so wie es im Kriegsgebiet ist, manchmal erobern die einen, dann erobern wiederum die anderen. Mhm. Und eigentlich ist es dann auch ganz logisch, dass dann derjenige, der gerade mal so den Straßenzug vielleicht für eine gewisse Zeit beherrscht, dann auch einmal seine Flagge irgendwo hisst. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich auf diese politische Situation dort nicht konzentriert, weil mir die tatsächlich, habe ich nicht den Überblick darüber, wer alles gegeneinander kämpft, weil das in Aleppo total unübersichtlich ist.
Aber weil du hast in Syrien auch recherchiert.
Genau, ich habe über das Alltagsleben recherchiert. Also das, was mich interessiert hat, ist, was machen die Leute, also was machen die Zivilbevölkerung und wie sieht es einmal ringsum diesen Block aus? Auf der einen Seite ist Zerstörung und auf der anderen Seite versuchen die Leute ihren Alltag nachzugehen, weil da sind die ganzen Geschäfte offen. Ich glaube, Gemüseladen, irgendein anderer Laden mit anderem Zeug und da sind haufenweise Zivilisten unterwegs. Und auf keinen der Fotos, die ich hatte, sind bewaffnete Menschen unterwegs.
Das heißt, dass eigentlich die Idee oder sagen wir mal dieses starke Bild, das dich so inspiriert hat zu der Arbeit, dem Kontext des Krieges entstammt. Aber eigentlich möchtest du ein Zeichen gegen den Krieg setzen.
Es ist eine Antikriegsskulptur. Okay, ich habe die Inspiration aus diesem Aleppo-Bild. Aber gleichzeitig ist es halt so, ich habe hier eine komplett neue Situation und eine neue Skulptur erschaffen. Ich habe halt keine kriegszerstörten Busse aufgestellt. Ich habe sie nirgendwo eingeengt. Sie stehen offen, frei auf einem Platz als Denkmal gegen Kriege. Weil unsere deutsche Geschichte ja auch durchwachsen ist mit solchen Erfahrungen. Also ganz speziell halt der Zweite Weltkrieg und wie schlimm es halt war.
Du hast gesagt, unsere deutsche Geschichte. Du bist ja 1984 in Damaskus geboren. Du bist aber auch in Dresden zu Hause. Kannst du uns etwas über deinen Familienroman erzählen, was dich mit Damaskus und was dich auch mit Dresden verbindet?
Im Prinzip ist es so, mein Vater hat während der DDR in Dresden promoviert, im Fach Architektur. Während der Zeit hat er meine Mutter kennengelernt und 1979 ging es dann nach Damaskus zurück und ich bin dann 1984 in Damaskus geboren worden, wo ich auch durchgehend bis 2008 gelebt habe. Ich war dann aber immer im Sommer fast jedes Jahr immer bei meinen Großeltern in Dresden. Und daher habe ich halt auch eine Verbindung halt nach Dresden. Und wo ich 2008 mein Studium absolviert hatte in Damaskus, wollte ich nach Deutschland kommen, um mal ein Studium fortzusetzen. Und da habe ich mich halt dann für die Stadt entschieden, die ich kenne.
Also eben nicht als Flüchtling?
Nein.
Das heißt, dass du schon auch unmittelbare Erfahrungen hast durch deine Familie, durch deinen Freundeskreis, was in Syrien im Bürgerkrieg passiert ist?
Klar, also ich bin ja mit meiner Familie, die noch in Damaskus wohnt, immer in Kontakt. Wir telefonieren fast alle zwei Tage.
Was sagen denn deine Verwandten eigentlich in Syrien über dieses Busprojekt? Jetzt gerade auch in Berlin. Also diese Bilder werden sie doch wahrscheinlich auch in Damaskus erreichen.
Klar, also, so wie es halt in Deutschland halt die Befürworter und die Gegner gab, gibt es die auch dort.
Ist es eigentlich richtig, dass eine frühere künstlerische Arbeit von dir sich auch beschäftigt hat mit dem Foltersystem unter Assad?
2013 habe ich eine Betonreliefreihe angefangen. Ich gieße immer arabische Wörter in Kalligrafieform in Stahlbeton. Und ich habe mich 2013, wo halt dieser Bürgerkrieg extrem blutig geworden ist, mit den Slogans von allen beschäftigt. Vom Regime, von den Islamisten und von der Freien Syrischen Armee. Weil viele halt haben angefangen halt zu foltern. Und die einen hatten halt dann Slogans für Freiheit, die anderen hatten wiederum Slogans zum Foltern und die anderen hatten irgendwie Slogans, um sich in die Luft zu springen. Ich habe mich immer wirklich nicht parteiisch in diesen Beobachtungen reingesetzt, einmal mal das Ganze verstehen wollte, was die eigentlich alle wollen.
Gibt es in deiner eigenen Familie eigentlich auch Erinnerungen an die Bombardierung Dresdens?
Also mein Dresdner Großvater hat während der Bombardierung 1945 sein Haus verloren. Die haben damals in der Südvorstadt gewohnt, also, und haben das überlebt. Und ich habe noch ein Bild von diesem alten Haus. zu Hause hier bei mir in Dresden und die Fläche ist momentan eine Grünfläche, also da steht auch nichts.
Du hast ja, als du die Busse in Dresden errichtet hast im Februar 2017, damit eigentlich einen wahren Furor in der Stadt, in der Stadtgesellschaft ausgelöst. Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert wurde niedergebrüllt, es gab Morddrohungen sogar, die Identitären haben ihr Zeichen auf deine Busse gepflanzt, um sozusagen zurückzuerobern. Und auch du selbst bist persönlichen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Wolltest du mit den Bussen diese Pegida-Leute auch bewusst provozieren?
Nee, das war tatsächlich nicht der Plan. Wenn ich eine Arbeit mache, mache ich sie, um einen Diskurs zu schaffen. Und dann kommt es halt immer, es kommt drauf an, wie man dann über das Ganze diskutiert und wie man mit aufeinander zugeht. Ob man bereit ist oder ob man nur brüllen will.
Da hieß es in diesem Umfeld dann, das sei gar keine Kunst, sondern es sei ein Schrotthaufen und also entartete Kunst, womit du ja wiederum in eine große Tradition auch gestellt wirst. Wie bist du mit solchen persönlichen Affronts und Attacken umgegangen?
Es hat mich schon berührt. Ich kann nicht sagen, es hat mich nicht berührt, doch schon. Aber ich habe das Ganze hauptsächlich eher positiv gesehen, weil ich es geschafft habe, dass sich Menschen mit einem Thema beschäftigen, mit dem die sich nicht mehr beschäftigen wollten oder einfach nur weggeschaut haben. Jetzt stand die Arbeit auf einmal da, man hat darüber diskutiert und der Diskurs über den 13. Februar war auf einmal auch anders. Also ich kann natürlich verstehen, dass diese Arbeit bei den...
13. Februar heißt der Tag der Bombardierung.
Der Bombardierung, genau. Mhm. Ich kann verstehen, dass manche von den älteren Generationen sehr allergisch auf so eine Arbeit reagieren, weil viele halt mit diesem Krieg abschließen wollten.
Es gab ja im Grunde genommen nach dem Zweiten Weltkrieg eine ähnlich große Flüchtlingswelle in Europa. Deutsche selbst waren Flüchtlinge. Hast du das Gefühl, dass diese kollektive Erfahrung in Vergessenheit geraten ist?
Ich glaube, die meisten wertschätzen unseren Wohlstand nicht mehr. Der Wohlstand, der hier hart erarbeitet worden ist, wirklich gerade sehr zerbrechlich, weil viele die Probleme ignorieren wollen, die weiter weg passieren.
Also das heißt, du brichst sozusagen in diese Komfortzone, sage ich mal, brichst du auch ein und richtest da sozusagen einen Stachel mit diesen Bussen.
Könnte man so beschreiben, ja. Mhm. Ja.
Es gibt natürlich auch die Vertriebenenverbände, die sehr wohl immer wieder auf diese Erinnerungen rekurrieren, so Krieg, Bombardierung. Aber dann sind immer wir das Opfer. Ne? Es ist also so, als ob sozusagen ein exklusiver Anspruch erhoben wird, dass eben nur Deutsche hier zum Opfer werden können, aber eben nicht Syrer beispielsweise zum Opfer von Krieg werden können. Also es findet keine Identifikation statt.
Das ist das, was ich halt während der Phase in Dresden sehr kritisch fand, dass halt immer vorgeworfen worden ist, dass es hier nur um die deutschen Opfer geht. Weil Opfer sind Opfer, egal in welchem Krieg oder wo.
Wie siehst du, dass in Berlin die Wahrnehmung war? War das eine andere Wahrnehmung, auch im Vergleich zu Dresden?
Das auf jeden Fall, weil also während ich vor den Bussen immer rumgelaufen bin und halt den Menschen zugehört habe, die da darüber diskutiert haben, ist mir halt sehr aufgefallen, dass die dort die Botschaft, die ich da eigentlich mitteilen will, sofort entgegengenommen haben und auch positiv. Und das war sehr interessant, also was da vor den Bussen und so weiter den ganzen Tag über funktioniert ist. Am Tag der Eröffnung fand ich es sehr, sehr toll. Das waren zwei Hochzeiten vor den Bussen. Also haben auf einmal Autos angehalten, haben Musik abgespielt und haben getanzt, haben ihre Hochzeitsfotos vor den Bussen gemacht und sind dann weitergefahren.
Ich glaube, das war eine türkische Hochzeit.
Genau. Ja, das Brandenburger Tor war halt etwas versperrt für die, um halt ein Brandenburger Tor-Foto zu machen. Da waren die Busse da, die haben sich trotzdem vor den Bussen fotografiert und sind weitergefahren.
Das Monument war eingebettet in den Herbstsalon des Gorki-Theaters. Es gab eine Vielzahl auch von anderen Künstlern, Kunstpositionen, die gezeigt worden sind. Es gab Veranstaltungen rund um das Monument, dein Monument, zum Beispiel in Künstlergesprächen, Bürgerforum. Wieso stehen eigentlich die Busse hier im Zusammenhang mit dem Gorki? Hat dein Monument auch eine theatrale Dimension?
Das Monument hat ja einmal mal diese Ausstrahlung und diese Debatte. Und dem Herbstsalon geht es ja meistens immer darum, einmal diese Debatte über politische Kunst zu entfachen, was eigentlich eine Aufgabe von vielleicht nur einem Museum wäre. Und dabei macht es dann ein Theater.
Es hat ja, also wenn man jetzt vor den Bussen steht, schon was eigentlich unübersehbar Spektakuläres, einfach diese auf den Kopf gestellten Busse, die dann in den Himmel ragen. Hat sich mit der Wiederaufnahme jetzt in Berlin nicht in gewisser Weise auch der Kunstmarkt schon deines Werks bemächtigt?
ich habe die Kontrolle über das Werk eh schon verloren. Und zwar an dem Augenblick, wo wir das zum ersten Mal in Dresden gezeigt haben. Im Prinzip gehört mir die Arbeit nicht mehr. Und ich finde auch, die Kunst ist nicht mehr diese Busse, sondern das, was immer drumherum passiert. Das ist die Kunst für mich inzwischen geworden. Und ja, wie gesagt, jeder macht halt was anderes aus diesen Bussen.
Wenn man jetzt das Monument kunstgeschichtlich einordnen wollte, wäre das dann in deinen Augen eher sowas wie einbetonierte Autos von Wolf Vostell? Oder wäre das dann sozusagen in der Tradition der sozialen Skulptur von Josef Beuys beispielsweise?
Ja, so würde ich es tatsächlich mehr einordnen. Also als eine soziale Skulptur.
Das Monument ist ja unweit des Bundestages, also eigentlich mit direktem Blickkontakt auf den Bundestag gestellt gewesen. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen aus dem politischen Berlin?
Der Herr Lederer, der hat sich ja, er war ja Schirmherr der Arbeit, also ne, das sagt schon mal viel aus.
Berliner Kultursenator,
genau. Genau, und also ganz am Anfang während des Aufbaus gab es noch ein kleines Twitter-Foto von dem AfD-Abgeordneten, der jetzt im Bundestag sitzt, aus Dresden. Mhm. Jens Meyer, glaube ich, genau.
Jens Meyer.
Ne? Und mit einem, er hat halt den Daumen nach unten gezeigt und hat ein Foto davon gemacht und von wegen Terrordenkmal, schämt euch jetzt in Berlin und so weiter.
Es ist ja so, dass die AfD, wo wir schon bei dem Thema sind, ja, mobil macht, auch kulturpolitisch. Also das Gorki-Theater hat ja dich eingeladen, die Skulptur zu zeigen, haben dich darin unterstützt. Und zum Beispiel sollen dem Gorki nicht zuletzt aus solchen Aktivitäten heraus, wie jetzt eben dem Herbstsalon, wo du ein Teil von warst, auch die Mittel gekürzt werden.
Ich finde es nicht gut, was da passiert. Weil wenn die AfD sich wirklich gerne in Kunst engagieren will, dann sollen sie bitte ein Stipendium ausschreiben und Künstler unterstützen. Je nachdem, was das für ein Projekt ist, würde ich mir sogar überlegen, da auch selber mitzumachen. Kommt natürlich aber drauf an.
Das Thema Heimat zum Beispiel wäre ja ein gemeinsamer Nenner.
Zum Beispiel. Ehrlich gesagt habe ich mich, seitdem ich es mit dem Studium angefangen habe, hier in Dresden sehr oft mit dem Thema Heimat beschäftigt, weil mich das schon sehr interessiert hat. Mich hat es zum Beispiel sehr bewegt, die Gegensätze, die ich halt immer gelebt habe. Weil in Syrien war ich zum Beispiel immer der Deutsche. Und wo ich dann nach Dresden gekommen bin, war ich dann auf einmal der Syrer. Und da beginnt man sich halt die Fragen zu stellen. Wo ist eigentlich die Heimat? Wie definiert sich das Wort? Und wo will ich eigentlich am Ende hin?
Wie hast du dich denn gefühlt jetzt, ja, wenn die ganze Welt tatsächlich auf dich schaut und dann die Kameras laufen und schwindelt einen dann nicht auch so ein bisschen?
Ehrlich gesagt habe ich all diese Presseaufmerksamkeit nicht wirklich so wahrgenommen. Für mich war das Ganze die ganze Zeit eher so, dass ich führe Gespräche mit Freunden, so wie ich jetzt mit dir hier spreche. Ich mache trotzdem weiterhin meine Arbeit und versuche halt meine Projekte irgendwie durchzusetzen.
Wo sind die Busse eigentlich jetzt?
Die Busse sind jetzt wieder eingelagert und dann mal schauen, wo sie demnächst hingehen.
Gibt es schon Ideen in deinem Kopf? Also was weiß ich, das Bild ausgeschnitten und montiert auf den Mond oder?
Also ich habe gerade zwei Städte im Kopf und zwar einmal Rotterdam und einmal Coventry. Mhm. Beides Partnerstädte von Dresden. Coventry ist ja von den Deutschen bombardiert worden. Und sie haben ihre Kathedrale nicht wieder aufgebaut. Sie steht noch als Ruine da. Und daher würde ich es sehr interessant finden, wenn diese Busse einmal dort sind.
Ja, lieber Manaf Al-Bohni, ich danke dir für das Gespräch.
Danke sehr.
Das war Manuel Gogos im Mikrokosmos der Busfracks Hochkant. Technik: Roman Weingart und Ralf Felder. Redaktion: Ulrike Bajor. Produktion: Deutschlandfunk 2017.